Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Deres heisst am Sonntag, zu Abend, jetzt ist es 17:30 Uhr, hier ist das Regionaljournal.
Regionaljournal Zentralschweiz. Heute Abend mit der Freude Zürenberg, die Tour de Suisse 2012 aber auch viel Arbeit bringt. Mit dem Fastenopfer, der seit 50 Jahren Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Und mit dem Uli Banz von Hasli, der das Schwingen auf dem Michelskreuz gewonnen hat. Das Wetter, morgen hat es noch ein bisschen Wolken, dann gibt es aber immer mehr Sonne. Am Mikrofon der Thomas Heeb. Heute war der letzte Tag der Tour de Suisse 2011 und seit heute ist auch ganz offiziell, was das Regionaljournal schon berichtet hat. Das grösste Velorennen vom Land kommt nächstes Jahr wieder einmal in die Zentralschweiz und zwar gerade mit den Schlussetappen auf Sörenberg. Das hat der Beat Berg, der sportliche Direktor der Tour de Suisse, heute bestätigt.
Ich freue mich natürlich persönlich sehr, dass wir wieder mal in der Innerschweiz sind. Wir werden dort sicher eine Zusatzrunde planen, mit dem Glaubenberg probieren einzubauen. Also von dem her sicher eine sehr anspruchsvolle letzte Etappe. Und das ist auch mal wieder etwas anderes. Es wird nicht um eine Zeitfahrer die letzte Etappe sein, sondern halt wirklich in einer Bergetappe. Bleibt sicher sehr spannend bis zum Schluss.
Freuen tut man sich auch im Sörenberg. Jetzt, wo der Schuss draussen ist, können wir endlich richtig an die Arbeit, sagt Caroline Rüegg. Als Tourismusdirektorin von Sörenberg verspricht sie sich einiges von der Tour de Suisse.
Sörenberg wird in aller Munde sein. Das ist eine Steigerung vom Bekanntheitsgrad von unserem Ort. Es ist aber auch eine Bekanntheitssteigerung vom ganzen Amt Entlebuch und schlussendlich auf dem Kanton Luzern.
Jetzt müssen wir aber zuerst vor allem einmal Sponsoren für diesen Grossanlass auftreiben. Die Schlussetappe von der Tour de Suisse auf Sörenberg, die findet ziemlich genau in einem Jahr, am Sonntag, 17. Juni 2012 statt. Nachrichten. Das eidgenössische Jodlerfest in Interlaken ist heute mit einem grossen Fest umzog zu Ende gegangen. Mit dabei gewesen sind auch viele Aktive aus der Zentralschweiz. Und die Jodlerinnen und Jodler aus der Region haben gut abgeschnitten. 70% von den mehr als 100 Chören haben die beste Bewertung bekommen, die die Jury hat vergeben konnte. Auch am Umzug für den Nachmittag sind die Zentralschweizer stark präsent gewesen. Das letzte eidgenössische Jodlerfest hat 2008 in Luzern stattgefunden. In einer kommunalen Abstimmung zur Küsnacht sind alle 7 Vorlagen deutlich angenommen worden. Dabei ist es unter anderem um einen Kredit von gut 8 Millionen Franken für einen Landkauf gegangen, der im Zusammenhang mit der Südumfahrung steht. Für weitere 2,5 Millionen will der Bezirk zu Immensee preisgünstigen Wohnraum ermöglichen und Parkplätze bauen. Und mit 1,4 Millionen beteiligt er sich an einem neuen Schwimmbad zu Immensee. In Engelberg hingegen haben die Stimmenden an der Urne 2 Umzonungen abgelehnt. Unter anderem hat man im Gebiet Erlen altersgerechte Wohnungen bauen. Das hat das Stimmvolk jetzt aber Bach abgeschickt. Die ganze letzte Woche hat das Regionaljournal Zentralschweiz live von der grössten Baustelle in der Region berichtet. Von der Luzerner Almend, wo neben neuen Fußballstadion 2 Hochhäuser, neue Messehallen und eine neue Haltestelle für die Zentralbahn entstehen. Und auch sonst hat man in diesem Gebiet Grosses vor. Die schönsten Aussagen von dieser Woche hat Radka Laubacher zusammengestellt.
Eins ist sonnenklar geworden in dieser Woche auf der Luzerner Almend. Sogar ein Frosch kann sich der Unterstützung vom Stadtentwickler Rudi Frischknecht sicher sein.
Das sind die Gelbbuchunken. Das ist für mich immer so ein bisschen Symbol für den Naturschutz. Das sind Lebensräume für Tiere und Pflanzen, die eben auf dieser Almend auch vorkommen. Und das ist der letzte Schritt dann von dieser Almendplanung, dass wenn die Bauerei da mal durch ist, dass man die naturnähe Teil von der Almend eben auch aufwertet tut, wo eben meine Gelbbuchunken dann auch weiterhin kann überleben.
Überleben und das ziemlich komfortabel im 11. Stock vom neuen Hochhaus kann mit Sicherheit auch der ehemalige FCL- und Nazi-Trainer Paul Wolfisberg. Der 78-Jährige hat die letzte Woche zum allerersten Mal seine Wohnung können anschauen und findet das ganze Paket den Hammer.
Für mich ist das ein bisschen wie ein Altersheim. Wir haben hier ein Hallenbad, wir haben hier Einkaufsläden, wir haben einen Kiosk. Wir haben ein Restaurant hier, wir haben ein Restaurant-Tennisclub, wo ich aufgeklungen habe. Es gibt kein Altersheim in der Schweiz, das das bietet.
Auch ein anderes Angebot auf der Almend wird fleissig genutzt. Schon 30'000 Leute sind die Baustelle vom Fußballstadion anschauen. Die Führungen macht Daniel Frank.
Da kommt wirklich vom 6-jährigen kleinen FCL-Fan, der das mal gesehen hat, mit dem Vater, der begeistert ist, bis eben über einen DJ Bobo beispielsweise. Also die Palette ist breit, das ist auch in der Politik von der linken Seite bis zur rechten Seite. Die ganze Luzerner Regierung, also die Exponenten, das ist vielfältig. Was auch interessant ist, wir haben eine Studentin von Bremen, die einen Arbeit schreibt über Baustellentourismus und dort helfen wir tatkräftig. Wir tun zum Beispiel auch den FC Thun beraten, was Baustellenführungen betrifft, um sein Stadion. Also das hat sich zu einem riesen Projekt entwickelt.
Baustelle Almend, ein echter Exportschlager. Und auch Luzern Süd, das Gebiet hinter Almend Richtung Pilatus, ein Stiefkind von der Gemeinde Luzern, Kriens und Horb. Dort ist das Gewerbe verbannt worden, an Rand. Aus dem Flickenteppich von Autogaragen, Fastfoodketten, Lampengrossisten soll ein schöner Perserteppich werden, wie im Märli, sagt Thomas Glatthardt, der zuständig ist für das Gebiet.
Ja, und auch das hässliche Entli, das wird sich mehr und mehr dem schönen Schwan anpassen. Luzern Süd wird das Musterbeispiel für die ganze Schweiz werden.
Selbstbewusst tönt die Zukunftsmusik. Im Moment aber gibt es schon noch die ein oder andere Baustelle. Zum Beispiel beim Steghof. Der Luzerner Baudirektor Kurt Bieder drückt es poetisch aus.
Das Quartier hier hat bis jetzt immer ein kleinen Touch von hinter den sieben Gleisen. Sie sehen es hier hinten. Ein kleines Gehütt, das hier vorhanden ist einerseits. Wenn Sie rechts schauen, links haben wir DWL. Und wir haben vor ein paar Jahren das Potenzial erkannt, was man hier alles daraus machen könnte.
Also hinter den sieben Gleisen oder bleiben wir doch beim Märli. Hinter den sieben Bergen gibt es neuen Wohn- und Arbeitsraum für sieben oder vielleicht auch mehr Zwerge.
Radka Laubacher mit einem Rückblick auf eine Woche Almend im Regionaljournal. Alle Sendungen dazu sind auch im Internet zu finden unter regionaljournal.ch. Jedes Jahr in der Fastenzeit sind sie in vielen Wohnungen anzutreffen, die farbigen Sammelsäckchen vom Fastenopfer. Das Hilfswerk ist 1961 in Luzern entstanden, aus der katholischen Jugendbewegung heraus. Auch heute noch hat es seinen Sitz in Luzern. Am Wochenende hat man das 50-Jahr-Jubiläum gefeiert. Ich habe Antonio Hautli, den Direktor vom Fastenopfer, vor der Sendung zu einem Gespräch getroffen und als erstes von ihm wissen, über was er sich zum 50-Jahr-Jubiläum am meisten freut.
Was mich freut, ist, dass das Fastenopfer seit 50 Jahren im Dienst von einer besseren und gerechteren Welt steht. Es ist gelungen, jetzt, wir haben so ein bisschen Hochrechnungen gemacht, dass wir im Moment mit unseren Aktivitäten in den 16 Südländern pro Jahr rund 1 Million Menschen direkt unterstützen können. Nicht in dem, dass wir die Gaben verteilen, sondern dass wir sie bestärken in ihrem Einsatz und in ihrem Kampf für eine bessere Lebensgrundlage, dass sie sich selber helfen können.
Im Leitbild von Fastenopfer steht, sie setzen sich ein für eine Welt. Was ist mit dem konkret gemeint?
Wir wollen, und das ist eigentlich ein urchristliches Prinzip, nicht einen Unterschied machen zwischen oben und unten, links und rechts, reich und arm. Wir sind alles Menschen und als Geschöpf haben wir eine unantastbare Würde. Und wir verstehen unseren Einsatz eben auch so, dass es nicht kann sein, dass 1 Milliarde Menschen immer noch Hunger hat. Das ist die Realität heute. Und das Problem ist ja nicht einfach, dass wir das Geld oder die Nahrung vom Norden in den Süden schicken können, sondern wichtig ist, dass es gerechtere Strukturen gibt, dass die Menschen selber produzieren können, sich selber versorgen können, sich selber organisieren können.
Dass sie sich für eine bessere, für eine gerechtere Welt einsetzen, das sagen noch viele Leute. Andere meinen, das sei ein bisschen naiv, wenn man so als Guten im Menschen glaubt. Was sagen Sie zu solcher Kritik?
Ja, der Vorwurf vom guten Menschen, den hört man ja immer wieder öppe. Ich denke, wenn wir Menschen nicht mehr solidarisch sind, dann sind wir nicht mehr Menschen. Der Mensch ist auf Gemeinschaft angelegt. Klar, zuerst auf die Ängste, die Familien und dann vielleicht das Dorf. Aber in einer Zeit der Globalisierung kann es ja nicht gleich sein. Weil wir dürfen nicht vergessen, es hat auch ganz pragmatische, praktische Folgen. Also Migration Süd-Nord, die ist letztlich armutsbedingt. Also es ist auch in unserem Interesse, dass nicht so eine riesige Diskrepanz zwischen Arm und Reich existiert. Und es ist auch in unserem Interesse, dass nicht Menschen so weit migrieren. Und es ist in unserem Interesse, dass eben möglichst wenig Konflikte und Kriege entstehen, weil uns das letztlich schadet und nicht nützt.
Antonio Hautli, was machen Sie, um diese Ziele zu erreichen? Wie arbeiten das Fastenopfer? Also die meisten Leute kennen ja wahrscheinlich das Fastenopfer-Säckli, das daheim steht und mehr oder weniger gefüllt wird. Wie geht es dann nachher weiter mit dem Geld?
Aber die Idee ist, dass aus dem Säckli aus der Nahrung entsteht. Wir haben die Methode der Reisbanken entwickelt. Kurz zusammengefasst, die Leute tun sich zusammen, sie lernen sparen. Weil eines der Hauptprobleme in der dritten Welt bei den Armen ist, sie sind hoch verschuldet. Und dann gehen sie zum Geldverleiher, zum Grossgrundbesitzer, nehmen Kredit auf in Form von Geld oder Reis und müssen nach der Ernte die Schuld mit 100% Zins zurückzahlen. Das führt in eine Todesspirale, in eine Schuldenspirale. Wir haben über verschiedenste Netzwerke, kirchlich und nicht kirchlich, mit unseren Partnern eine Strategie entwickelt, die die Leute sparen, tagtäglich und so nach 3-4 Jahren völlig aus den Schulden rauskommen. Also eine ganz schöne Geschichte habe ich vor 4 Wochen in Madagaskar erlebt, wo ich einen Bauer gefragt habe, was jetzt anders sei, seit sie die Reisbank haben. Und dann hat er eben gesagt, ja, seither haben wir keine Schulden mehr. Wir können, wenn wir etwas brauchen, aus unserer eigenen Kasse etwas holen und zurückgeben nachher. Und vor allem hat er uns so Agronomen geschickt, die uns gezeigt haben, wie man nicht den Reis einfach sät, sondern mit Setzlingen pflanzt. Jetzt brauche ich nur noch 1 Kilo Saatgut und nicht mehr 30. Habe den doppelten Ertrag. Das führt dazu, dass wir mehr sparen können. Weil wir mehr produzieren und mehr sparen können, können wir 3-mal essen und nicht nur einmal. Das heisst, wir können mehr arbeiten, weil wir mehr Kraft haben und dadurch haben wir mehr Ertrag und jetzt müssen die Kinder nicht mithelfen, sie können jetzt in die Schule. Also es zeigt, das ist ein typischer Prozess von unten gegen oben.
Sie sind offenbar auch persönlich vor Ort und können die Projekte anschauen als Direktor vom Fastenopfer.
Zwischendrin. Ich gehe meistens dann am Anfang vor allem natürlich, dass ich weiss, was wir machen und wie die Methoden sind. Und heute gehe ich eigentlich dort her, wo irgendeine Veränderung stattfindet, wo es vielleicht eine Krisensituation oder eine Konfliktsituation gibt. Sonst ist das eigentlich die Verantwortung der Programmverantwortlichen. Also ich bin nicht so viel im Ausland. Ich bin genügend in der Schweiz unterwegs für die verschiedenen Aktivitäten zwischen West-, Süd- und Deutschschweiz und in Europa in diesen Lobbynetzwerken und in Bern mit der Allianz Süd.
Aber gleich, da können Sie ein bisschen garantieren, in dem Sinn, dass die Spendengelder, die in der Schweiz gesammelt werden, auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden.
Ah ja, wir haben ein ziemlich ausgebautes System. Also verantwortlich bin ich letztlich verantwortlich dem Stiftungsrat gegenüber. Wir sind CEWO-zertifiziert und wir haben ein sehr genaues Controlling-System. Die Partner vor Ort kontrollieren nicht das Geld. Das wird von uns kontrolliert. Sie müssen uns Rechenschaft ablegen in einer detaillierten Buchhaltung und das wird auch regelmässig überprüft.
Wie sieht es denn finanziell aus? Wie geht es dem Fastenopfer?
Also die Finanzbasis ist gut, immer noch. Also wir haben immer noch einen guten Umsatz von 21 Millionen circa und spenden zwischen 17 und 18 Millionen. Das ist immer noch relativ viel. Es ist natürlich so, dass weniger Leute in die Kirche gehen und durch das haben wir dort auch einen kleinen Rückgang. Das hat dazu geführt, dass wir in den letzten Jahren auch mehr haben müssen ins Marketing investieren. Das ist leider eine Tendenz in allen Hilfswerken, weil es immer mehr auf dem Markt sind, auch kleinste Hilfswerke. Die Leute reisen heute mehr. Wir haben zum Glück Pfarreien im Hintergrund. Das hilft uns, die Kosten dort sehr tief bei gut 4,5, maximum 5% zu halten.
Aber die Nähe zu den katholischen Kirchen, die ja nach wie vor vorhanden ist, das ist nicht ein Nachteil in dem Sinn.
Es hat Vor- und Nachteile. Wir positionieren uns ja ganz klar als Hilfswerk, das in der konkreten Arbeit unabhängig von Konfession und Religion agiert. Wir haben wohl starke Partnerschaften mit kirchlichen Organisationen, weil jetzt wie zum Beispiel der Kongo, das ist die katholische Kirche die einzige Struktur, die wirklich funktioniert. Der Staat funktioniert so lala, wenn überhaupt. Wir sind aber heute ganz bewusst katholisch in ökumenischer und interreligiöser Offenheit. So definieren wir uns. Also wir machen in den Projekten keinen Unterschied. Ganz bewusst nicht. Aber unsere Basis ist die christliche Wertehaltung, das Evangelium, die christliche Soziallehre, wo vor allem der Mensch als Person im Zentrum steht mit seiner unantastbaren Würde. Und die gilt es zu schützen, für die gilt es auch einzustehen.
Trotzdem, Sie haben es gesagt, Konkurrenz in Anführungszeichen unter den Hilfswerken, die ist da. So vor Weihnachten oder nach einer Katastrophe wird man ja von verschiedensten Seiten aufgefordert, zu spenden. Wie gross ist die Konkurrenz und wie spüren Sie das?
Also wir spüren es vor allem, wenn eine Katastrophe in der Fastenzeit passiert. Das ist für uns eine Katastrophe, umgekehrt. Es ist ein Faktum, mit dem probieren wir zu leben. Es ist klar, darum sind wir auch sehr präsent in den Pfarreien. Dort probieren wir auch wirklich zu erzählen, was wir machen. Also die Geschichte von diesen Reisbanken ist ein typisches Beispiel, weil unsere ganz, ganz grosse Stärke ist, dass wir mit wenig Mitteln in kleinsten Projekten viel Wirkung erzielen, weil wir nicht Geld verteilen, sondern die Leute organisieren, dass sie selber sich helfen. Also es ist vor allem Investition in Bildung. Und das funktioniert bis jetzt. Und ich denke, wir werden noch weiter existieren können und nicht allzu schlecht.
Der Antonio Hautli, der Direktor vom Hilfswerk Fastenopfer. Er war heute unser Sonntagsgast. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Es ist 13 Minuten vor 6 Uhr. Zum Sport in der Region. Die Informationen hat Hans Eichmann.
Zum 54. Mal haben die starken Männer beim Michelskreuzer Schwingen zusammengegriffen. 106 Teilnehmer sind angetreten, darunter auch 4 Eidgenossen. Mehr weiss Simon Gerber.
Keiner von den 4 angetretenen eidgenössischen Kranzschwinger hat sich für den Schlussgang qualifizieren können. Der grosse Favorit, der Ueli Banz, hat seine Chancen mit dem Unentschieden im 5. Durchgang gegen den Borsen Betschart verspielt. Aber am Schluss hat der Ueli Banz wieder lachen. Nach dem Unentschieden im Schlussgang zwischen Mike Müllerstein aus Steinenberg und dem Werner Suppiger aus Willisau hat der Ueli Banz den Sieg geerbt. Der 28-jährige Entlibucher hat somit seine zweite Saisonsieg können feiern. Noch nicht auf Tour ist bei seinem dritten Saisonwettkampf der Thomas Arnold gekommen. Mit den beiden Unentschieden gegen Mike Müllerstein und Adrian Forster ist der Routinier schon früh aus der engeren Entscheidung gefallen. Und dann noch das Schlussklassement. Ersten also Ueli Banz Hasle, zweiten Philipp Glottner aus Wiel, Roger Bachmann, Werderstein und Bruno Fink aus Sörenberg.
Der Simon Gerber aus Michelskreuz. Gestern hat in Bar das Abendschwingen stattgefunden. Den Schlussgang haben Bruno Müller von Unteregri und der Adligenswiler Willi Schillig bestritten und nach 10 Minuten gestellt. Damit ist der Walchwiler Rainer Betschert zum Sieger ausgerufen worden. Für die Fußballer der Super League fängt der Ernstfall erst Mitte Juli an. Auf diesen Zeitpunkt muss man parat sein. Viel trainieren und pröbeln ist angesagt. Gestern haben die FCL-Shooters erstmal unter dem neuen Trainer Murat Yakin ein Freundschaftsspiel gegen Kickers Luzern ausgetragen und 10-0 gewonnen. Die Eindrücke von Murat Yakin nach diesen 90 Minuten.
Ja, es war mal wichtig, dass wir jetzt nach den 3-4 Tagen, die wir jetzt Vorbereitung haben, mal die einen Testspieler und auch die, die zu wenig zum Einsatz gekommen sind, dass die auch in der Belastung richtige Intensität haben. Klar, es ist ein unterklassierter Gegner, 10 Goal, es ist erfreulich und jeder hat sich mal in die Liste einreihen können. Klar, man muss immer das Grosse anschauen, es ist in der Vorbereitung und da nimmt man jetzt gerade so ein Spiel mal gerne entgegen.
Dass der FCL gerne würde an der Spitze mitspielen, ist klar. 6 zum Teil wichtige Abgänge müssen aber mindestens gleichwertig ersetzt werden. Da hat es beim FCL für den einen oder anderen Transfer schon noch Platz.
Ich denke, wir haben ein gutes Kader. Wir müssen es jetzt ein bisschen weiter beobachten. In einem grösseren Ernstkampf, den wir in den Freundschaftsspielen werden beobachten. Und dann werden wir sicher unsere Augen und Ohren offen behalten, wenn es sich etwas ergibt. Auch auf dem Markt möglich ist, dann können wir zuschlagen. Aber die weg sind oder die noch gehen wollen, denen legen wir sicher keinen Stein weg. Oder Reisende sollte man nicht aufhalten. Und von dem her arbeiten wir mit denen, die da sind.
Es ist auch unten noch ein bisschen geshootet worden. Aufstiegsspiel 3. Liga zur 2. Liga. Menzigen gewinnt gegen Gunzbau 2-1. Horb unterliegt Rot 0-2. Und Buttisholz schlägt Litau 1-0. Nach 2 Matchs führt Buttisholz mit 6 Punkten vor Menzigen mit 4 und dem Duo Rot-Gunzwil mit 3 Zähler. Die besten Frauen und Männer im Rudern haben beim Weltcup-Start vor 3 Wochen in München nicht gerade für Furore gesorgt. Vor allem das Abschneiden vom Doppelzweier von Arburg-Stofer und dem Frauen-Doppelvierer hat es denken gegeben. Auf die Rennen in Hamburg von diesem Wochenende hat die Technische Kommission Änderungen vorgenommen. Und das habe genützt, meinte Christian Stofer.
Wir haben nach München verschiedene Umstellungen vorgenommen und wir haben jetzt in Hamburg, insbesondere bei diesen 2 Bootstypen, wo wir nicht zufrieden sind, Verbesserungen festgestellt. Der Männervierer mit André von Arburg, Florian Stoffer, Samuel Annen, der Zentralschweizer und der Ostschweizer Nico Stahlberg hat heute im Finale den 4. Rang erzielt, im Doppelvierer, nicht mehr im Doppelzweier. Und das war ein sehr gutes Rennen gewesen, über weite Teile der Strecke, außer eigentlich auf dem letzten Streckenviertel. Und das ist sicher eine Verbesserung. Verbesserung gewesen. Wir sind hier relativ nah an der Weltspitze dran. Im Frauenbereich mit dem neu gebildeten Doppelzweier gegenüber dem Doppelvierer in München haben die Zugerin Sarah Zurbrück-Greinewey und die Wädenswilerin Regina Nauenheim einen 8. Rang können erzielen und haben so auch gute Rennen können zeigen hier in Hamburg. Und wir stellen auch im Frauen-Schwergewichtsbereich eine deutliche Verbesserung fest, wogegen wir in München ja noch verlorenen Posten gekämpft haben im Vierer.
Der Christian Stofer aus Hamburg. Das nächste grosse Zusammentreffen der Schweizer ist die Meisterschaft Anfang Juli und dann am 8. bis 10. Juli die internationale Regatta auf dem Rotsee. Zur Leichtathletik. Der 100-Kilometer Lauf von Biel, der gleichzeitig als Schweizer Meisterschaft ausgetragen worden ist, hat Daniela Sommer gewonnen. Die Zempacherin hat die 100 Kilometer in 8 Stunden und 11 Minuten gelaufen, 25 Minuten schneller als die zweite Frau, Gabriela Wertmüller aus Zuchwil. Kunstturnen. Nomen est omen. Bei den Schweizer Meisterschaften der jungen Kunstturnerinnen in Rüti gewinnt Diliara Käslin, allerdings nicht verwandt mit der Ariella Käslin aus Mecken. Auf dem 3. Rang die beste Zentralschweizerin, Zara Metzger vom Gymcenter Emmen. Inline-Skating. Nach dem 4. Platz im spanischen Valencia hat Michael Achermann erneut ein Glanzresultat zum Vorweisen. Der 22-jährige Stanzer gewinnt den Halbmarathon von Biel und wird Schweizer Meister. Und zum Schluss Landhockey. Die Landhockeyaner vom Luzerner Sportclub haben gestern im Halbfinalheimspiel gegen Servette Genf ein 2:2 unentschieden geholt. Für heute war ein Sieg gefordert und sie haben gegen Servette tatsächlich gewonnen, und zwar eindeutig mit 4:1. Am nächsten Wochenende heisst also der Final LSC gegen den grossen Favorit Rot-Weiss Wettingen.
Das war der Sport mit dem Hans Eichmann. Er hat heute zum letzten Mal im Regionaljournal Zentralschweiz über das sportliche Geschehen in der Region berichtet. Seit 25 Jahren war Hans Eichmann hier zu hören mit Aktualitäten, Interview und Hintergründen zu dem, was auf den Sportplätzen und in den Hallen passiert ist. Jetzt geht Hans Eichmann in Ruhestand, emu, was den Sonntagssport am Radio angeht. Wir wünschen ihm alles Gute. 3:06, da noch einmal das Wichtigste in Kurzform. Jetzt ist es definitiv. Die Schlussetappe von der Tour de Suisse 2012 geht auf Sörenberg. Die Organisatoren freuen sich über die Werbewirkung und machen sich jetzt auf die Suche nach Sponsoren für diesen grossen Anlass. Am eidgenössischen Jodlerfest Interlaken haben auch über 100 Chöre aus der Zentralschweiz mitgemacht. Und sie haben dabei gut abgeschnitten. Mehr als 2/3 von allen Formationen haben von der Jury die Bestnoten bekommen. Das Fest ist heute Nachmittag mit einem grossen Umzug zu Ende gegangen. Seit 50 Jahren leistet das Fastenopfer Hilfe zur Selbsthilfe in südlichen Gebieten. Das Ziel sei, dass die Leute aus den Schuldenfallen rauskommen und so ein besseres Leben führen können, sagt der Fastenopferdirektor Antonio Hautle. Das katholische Hilfswerk ist 1961 zu Luzern gegründet worden, wo auch jetzt noch sein Hauptsitz ist. Der FC Luzern hat sein erstes Testspiel mit dem neuen Trainer Murat Yakin absolviert. Gegen Kickers Luzern hat der FCL mit einem Stängeli 10:0 gewonnen. Der Murat Yakin hat dabei 3 Testspieler ausprobiert und auch den Reservespieler eine Chance gegeben. Zu den Wetterprognosen für die Zentralschweiz. Heute kommen wir von Jürg Zock von SF Meteo.
Heute Abend ist es zeitweise sonnig und trocken. Im Laufe der Nacht kommen dann von Westen her wieder mehr Wolkenfelder daher. Es wird dann relativ kühl mit etwa 10 Grad. Am Seilsee geht es auf 6 Grad zurück. Morgen am Montag ist es dann trotz ein paar Wolkenfelder recht sonnig. Nur gerade am Vormittag hat es zum Teil noch dichtere Wolken rum. Das vor allem vom Baldeckersee über den Zugersee bis zum Seilsee. Temperaturen steigen am Nachmittag auf etwa 23 Grad. Auf dem Napf hat es 16 und auf dem Pilatus 10 Grad. Am Dienstag, pünktlich zum astronomischen Sommeranfang, wird es dann ziemlich sonnig und am Nachmittag etwa 27 Grad warm.
Das war das Regionaljournal Zentralschweiz vom Sonntag, 19. Juni. Technik Bruno Weiss, Sport Hans Eichmann, mein Name Thomas Heb. Die nächste Einschaltung aus dem Studio Luzern gibt es morgen Morgen wieder am 6:30. Und rund um die Tour gehören Sie uns im Internet unter regionaljournal.ca. Dort kann man übrigens auch die Sendung als Podcast abonnieren. Und hier auf DRS1 geht es jetzt gerade weiter mit dem Echo der Zeit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.